Die wilden Iren. Hell's Kitchen, New York City, 1977. Kellen ist mit blutrünstigen Geschichten groß geworden. Cuckoo Lane, Edward Fitzgerald, Wolf Tone, Roddy McGlory, Patrick Pierce, James Connelly, Sean South, Sean Barry, John Kennedy, Bobby Kennedy, Bloody Sunday, Jesus Christus. Der dicke rote Sud aus irischem Nationalismus und Katholizismus oder irisch-katholischem Nationalismus oder irischem Nationalkatholizismus. Ganz egal. Die Wände zu Hause und in der Schule sind mit gruseligen Märtyrerbildern gespickt. Roddy McGlory, er hängt an der Brücke von Toom. James Connelly, an den Stuhl gefesselt und dem britischen Erschießungskommando ausgeliefert. Der heilige Timotheus, gespickt mit Pfeilen. Der arme Wolf Tone, der sich mit dem Rasiermesser den Hals aufschnitt, aber statt der Halsschlagader die Luftröhre traf. Jedenfalls starb, bevor sie ihn hängen konnten. John und Bobby Kennedy, die vom Himmel runtergucken. Und Jesus am Kreuz. Natürlich gibt es in der Schule auch die 12 Kreuzwegstationen. Christus ausgepeitscht, Christus mit Dornenkrone, Christus das Kreuz schleppend, Christus mit durchbohrten Händen und Füßen. Als Kellen noch sehr klein war, hat er seine Schwester gefragt, ob Christus ihre war, worauf sie seufzend erwiderte, nein, aber er hätte es sein können. Jetzt ist er 17 und sitzt mit seinem Buddy O'Bob im Liffey Pub in der 47th Street, Ecke 12, und trinkt Bier. Außer ihn und dem Barmann Billy Shields ist nur noch Little Mickey Haggerty vertreten. Er hockt am anderen Ende der Bar und lässt sich ordentlich volllaufen, bevor er seinem Haftrichter gegenübertritt, der 8 bis 12 Jahre Knast zwischen dieses und das nächste Besäufnis schieben will. Little Mickey kam mit einer ganzen Rolle Quartermünzen rein, die er alle in die Jukebox schob, um dann immer auf denselben Knopf zu drücken, E5. Also säuselt Andy Williams schon eine ganze Stunde lang Moon River. Doch die beiden Jungs sagen nichts, weil sie wissen, dass Little Mickey wegen Geiselnahme in den Bau muss. Es ist August in New York. Einer dieser, es ist nicht die Hitze, es ist die Feuchtigkeit Nachmittage, wenn einem das Hemd am Rücken klebt, wie die alten Geschichten, die man nicht los wird. Weshalb O'Bob jetzt Kellen mit seinen Geschichten belegt. Sie sitzen an der Bar und trinken und O'Bob kommt einfach nicht drüber weg, was sie mit Michael Murphy gemacht haben. Das war nicht fair, was sie mit ihm gemacht haben, sagt O'Bob. Das war übel. Finde ich auch. Kellen nickt. Passiert war, dass Michael Murphy seinen besten Freund erschossen hatte, Kenny Maher. Wieder mal die übliche Geschichte. Sie waren beide stoned gewesen zu der Zeit, einfach breit vom Mexican Mud, dem Heroin aus braunem Opium, das in der Gegend gerade kursierte. Und so kam, was kommen musste. Der Streit zwischen den beiden eskaliert, Kenny gibt Michael eins auf die Birne und Michael kann das nicht wegstecken. Er geht los, holt seine 25er, läuft Kenny nach und schießt ihm eine Kugel in den Kopf. Danach setzt er sich mitten auf die 49th Street und heult, weil er seinen besten Freund erschossen hat. So findet ihn O'Bob. Er holt ihn von der Straße weg, bevor die Bullen kommen. Und da sich das Ganze in Hell's Kitchen abspielt, kriegen die Bullen nie raus, wer Kenny das Lebenslicht ausgeblasen hat. Nur sind die Bullen in der Gegend die einzigen, die das nicht wissen. Bei allen anderen spricht es sich rum, auch bei Eddie Friel. Und das ist schlecht für Murphy. Denn Eddie, the Butcher Friel, kassiert Schutzgelder für Big Matt Sheehan. Big Matt kontrolliert die ganze Gegend. Er kontrolliert die örtlichen Gewerkschaftsbüros. Er kontrolliert das Glücksspiel, den Kreditwucher, die Huren, was immer man will. Aber er hat auch ein Auge darauf, dass keine Drogen ins Viertel kommen. Das ist eine Frage der Ehre für Sheehan. Und ein Grund, weshalb er bei den älteren Leuten in Hell's Kitchen ein solches Ansehen genießt. Sagt, was ihr wollt über Matt, sagen sie. Aber er hält unsere Jugend von den Drogen fern. Auf Michael Murphy, Kenny Maher und noch ein paar Dutzend andere trifft das zwar nicht zu, aber das scheint dem Ruf von Matt Sheehan nicht zu schaden. Und einen Großteil dieses Rufs hat er Eddie the Butcher zu verdanken, denn vor dem haben alle eine höllische Angst. Wenn Eddie the Butcher kassieren kommt, dann wird gezahlt, und zwar möglichst in Scheinen. Wenn nicht, zahlt man mit Blut und Knochenbrüchen, und die Scheine sind trotzdem fällig. Dazu muss gesagt werden, etwa jeder Zweite in Hell's Kitchen schuldet Matt Sheehan Geld. Auch das ein Grund, weshalb sie ihn angeblich so verehren. Aber als Obob mitkriegt, was Eddie über Murphy sagt, jemand solle sich diesen verfluchten Junkie doch mal vorknöpfen, geht er zu Murphy und rät ihm, für eine Weile abzutauchen. Auch Kellen macht das. Auch er rät ihm zu verschwinden. Nicht nur, weil Eddie im Ruf steht, all seine üblichen Drohungen wahrzumachen, sondern auch, weil Matt Sheehan verkündet hat, Junkies, die sich gegenseitig umbringen, seien schlecht für die Gegend und schlecht für seinen guten Ruf. Also raten ihm die beiden dringend zu, aber Murphy sagt nur, scheiß drauf, und bleibt, wo er ist. Und sie vermuten, dass er lebensmüde ist wegen der Sache mit Kenny. Ein paar Wochen später fällt ihnen auf, dass er nicht mehr da ist. Daher vermuten sie, er hat sich endlich eines Besseren besonnen und ist abgehauen. Und bei der Vermutung bleiben sie, bis eines Vormittags Eddie the Butcher im Shamrock Café auftaucht. Ein fettes Grinsen im Gesicht und einen Milchkarton in der Hand. Er zeigt den Karton überall herum und kommt auch rüber an den Tisch von Callan und Obob, die nichts weiter wollen, als in aller Ruhe ihren Kaffee trinken und ihren Kater aussitzen. Eddie zeigt Obob den Karton und sagt, »Hey, guck mal da rein.« Obob guckt in den Karton und muss sofort kotzen, direkt auf den Tisch, was Eddie nun wieder übertrieben findet. Er bezeichnet Obob als Memme und geht lachend weiter. Jedenfalls ist es wochenlang allgemeines Gesprächsthema, wie Eddie und sein Kumpan Larry Moretti in Michael Murphys Wohnung eindrangen, ihn unter die Dusche schleiften, 147 Mal auf ihn einstachen und ihn dann in Stücke schnitten. Erzählt wird, dass Eddie the Butcher die Leiche von Michael Murphy zerlegt hat wie ein Schwein, die Einzelteile in Mülltüten rausgetragen und in der ganzen Stadt verteilt hat. Nur Michaels Schwanz nicht. Den hat er in den Milchkarton gesteckt, um allen zu zeigen, was mit denen passiert, die es wagen, sich an einem von Eddies Leuten zu vergreifen. Und niemand kann was machen, weil Eddie dick befreundet ist mit Matt Sheehan und Sheehan beste Beziehungen zur Kimono-Familie hat. Mit anderen Worten, Eddie ist unangreifbar. Nur leider brütet Obob 6 Monate später immer noch über der Geschichte. Sagt, es war übel, was sie mit Murphy gemacht haben. Okay, vielleicht mussten sie ihn umlegen, sagt Obob jetzt. Vielleicht aber auf diese Art und dann dieses Teil von ihm rumzeigen. Nein, das ist übel. Das ist sowas von übel. Billy Shields, der Barmann, wischt die Theke ab. Und das vielleicht zum ersten Mal überhaupt. Denn er wird richtig nervös, als er hört, wie dieser junge Spund schlecht über Eddie the Butcher redet. Er wischt und wischt, als hätte er vor, die Theke als OP-Tisch zu benutzen. Obob merkt genau, dass ihn der Barmann belauscht, aber das kann ihn nicht bremsen. Obob und Kellen sind schon den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigt, sind am Hudson entlang, haben sich einen Joint reingezogen und Bier aus der braunen Tüte getrunken. Sie sind nicht wirklich hinüber, aber auch nicht mehr ganz von dieser Welt. Also quatscht Obob weiter. Es war übrigens Kenny Maher, der ihm den Namen Obob verpasst hat. Sie waren da alle im Park, spielten Street-Hockey und machten gerade Pause, als Davy O'Leary, wie er damals noch hieß, angelaufen kam und Kenny Maher zu ihm sagte, »Ich glaube, wir nennen dich Bob.« Stevie ist gar nicht mal sauer, im Gegenteil. Er ist erst 15 und von ein paar älteren Typen einen Spitznamen verpasst zu kriegen, das ist ziemlich cool. Also freut er sich und fragt, »Bob? Wieso Bob?« »Wegen deiner Art zu gehen«, sagt Kenny. »Du hüpfst bei jedem Schritt, Bob, wie ein Ball.« »Bob«, sagt Callan, »das gefällt mir.« »Wer hat dich denn gefragt?«, sagt Kenny. An dem Punkt mischt sich Murphy ein. »Wieso Bob? Das ist doch ein Scheißname für einen Iren. Guck doch mal seine roten Haare an. Wenn der sich an die Kreuzung stellt, bleiben die Autos stehen. Dann noch bleich mit Sommersprossen. Ich meine, den könnt ihr doch nicht Bob nennen. Bei einem Schwarzen kein Problem. Aber das hier ist der weißeste Typ, den ich je gesehen habe.« Kenny denkt drüber nach. »Du meinst, es soll irisch klingen?« »Ja, verdammt.« »Okay«, sagt Kenny. »Wie wäre es dann mit Oh, Bob?« Aber so, wie er das sagt, liegt die Betonung auf dem O, also wird Obob daraus. Und der Name bleibt hängen. Jedenfalls, Obob kriegt sich nicht mehr wegen Eddie the Butcher ein. »Ich meine, scheiß auf den Typen«, sagt er. »Denkt er, der kann machen, was er will? Ich meine, weil er für Matt Sheehan arbeitet? Wer ist denn schon Matt Sheehan? Irgendein versoffener Ire, der immer noch still in sein Bier weint wegen Jack Kennedy. Vor dem soll ich Angst haben? Der soll sich selber ficken.
Weißt du was? Alle beide sollen sich selber ficken.
Nur die Ruhe, sagt Kellen.
Ach, Ruhe am Arsch, sagt O'Bob. Was die mit Michael Murphy gemacht haben, das war übel.
Er lässt den Kopf hängen, starrt in sein Bier, wird so trübsinnig wie der ganze Nachmittag. Es dauert keine 10 Minuten, da kommt Eddie the Butcher rein. Eddie Friel ist ein Hühne. Er kommt rein, sieht O'Bob und ruft ziemlich laut:
Hey, Schamhaar!
O'Bob reagiert nicht, dreht sich nicht um.
Hey, brüllt Eddie. Ich rede mit dir, oder sind das keine Schamhaare auf deinem Kopf, rot und gekräuselt?
Kellen sieht, wie O'Bob sich umdreht. Was willst du? Er versucht cool zu wirken, aber Kellen merkt, dass er Angst hat. Ich meine, ist doch klar, auch Kellen hat Angst.
Ich höre, du hast ein Problem mit mir, sagt Eddie Friel.
Nein, ich habe kein Problem, sagt O'Bob. Was im Moment in Kellen das Klügste ist, nur dass sich Friel nicht damit zufrieden gibt.
Denn wenn du ein Problem mit mir hast, hier bin ich.
Nein, ich habe kein Problem.
Da habe ich aber was anderes gehört, sagt Friel. Ich habe gehört, du erzählst rum, du hast ein Problem, weil ich irgendwas gemacht haben soll.
Nein. Wenn das nicht an einem dieser mörderischen New Yorker Augustnachmittage passiert wäre, hätte es wahrscheinlich hiermit geendet. Hätte das Liffey eine verdammte Klimaanlage gehabt, wäre an dem Punkt wahrscheinlich Schluss gewesen. Aber eine Klimaanlage gibt's da nicht. Nur ein paar Deckenventilatoren, die ihre dicke Staubschicht und ein paar tote Fliegen Karussell fahren lassen. Jedenfalls endet die Sache nicht da, wo sie hätte enden sollen. Dabei hat O'Bob schon den totalen Rückzieher gemacht. Er hat quasi den Schwanz eingekniffen. Und es gibt keinen Grund, die Sache noch weiterzutreiben, außer dass Eddie ein sadistisches Arschloch ist. Also macht er weiter.
Du verlogener kleiner Schwanzlutscher, sagt er zu O'Bob.
Mickey Haggerty am anderen Ende der Bar guckt endlich hoch von seinem Bier und sagt:
Eddie, der Junge hat dir doch gesagt, er hat kein Problem.
Hat dich einer gefragt, Mickey? Sagt Friel.
Mickey sagt:
Der ist doch noch ein Kind, Himmelherrgott.
Dann soll er nicht rumlaufen und Sachen erzählen wie ein Mann, sagt Friel. Dann soll er nicht rumlaufen und erzählen, dass gewisse Leute nicht das Recht haben, das Viertel zu kontrollieren.
Es tut mir leid, winselt O'Bob.
Seine Stimme zittert.
Ja, jetzt tut's dir leid, du mieser kleiner Wichser, sagt Friel. Du heulst ja wie ein kleines Mädchen und du willst ein Mann sein und vor allen Dingen der, der behauptet, dass gewisse Leute nicht das Recht haben, das Viertel zu kontrollieren.
Ich hab doch gesagt, es tut mir leid, winselt O'Bob.
Klar, das habe ich jetzt gehört. Und was erzählst du hinter meinem Rücken?
Nichts.
Nichts.
Friel zieht eine 38er unterm Hemd vor.
Auf die Knie.
Was?
Was heißt hier was? Äfft ihn Friel nach. Runter mit dir auf die Knie, du kleiner Schwanzlutscher.
O'Bob ist sowieso ein blasser Typ, aber jetzt wird er weiß wie eine Wand. Er sieht schon tot aus und vielleicht ist er schon tot, denn so wie sich die Sache anlässt, wird ihn Friel auf der Stelle erschießen. O'Bob steigt zitternd vom Hocker. Er muss sich mit den Händen auf dem Fußboden aufstützen, damit er nicht hinfällt, wenn er in die Knie geht. Und er weint. Dicke Tränen rollen ihm übers Gesicht. Eddie hat ein widerliches, schleimiges Grinsen in der Visage.
Hör auf, sagt jetzt Kellen zu Friel.
Friel wendet sich Kellen zu.
Du hängst dich da rein, sagt Friel. Du musst dich entscheiden, für wen du bist. Für ihn oder für uns.
Friel starrt ihn an und wartet.
Für ihn, sagt Kellen, zieht eine 22er unterm Hemd vor und schießt Eddie the Butcher 2 Löcher in die Stirn.
Eddie sieht aus, als könnte er es nicht glauben. Er starrt Kellen fassungslos an, dann klappt er zusammen, liegt der Länge nach auf den dreckigen Fußboden. Jetzt tritt O'Bob in Aktion. Er nimmt Eddie die 38er aus der Hand, schiebt sie Eddie in den Mund und drückt ab. Dabei weint er und schreit Obszönitäten. Billy Shields steht mit erhobenen Händen hinter der Theke.
Ich hab kein Problem, sagt er.
Little Mickey blickt von seinem Bier auf.
Jetzt haut mal lieber ab, sagt er zu Kellen.
Soll ich die Kanone hier lassen? Fragt Kellen.
Nein,
sagt Mickey. Schmeiß sie in den Hudson. Zwischen der 38th und der 57th Street liegt mehr Hardware auf dem Grund des Hudson Rivers als, sagen wir, in Pearl Harbor. Was Mickey natürlich weiß. Jedenfalls werden die Bullen nicht gerade dort nach der Waffe fischen, mit der Eddie the Butcher ins Jenseits befördert wurde.
Und bei den Leuten im Viertel wird sich die Empörung in Grenzen halten.
Eddie Friel wurde erschossen. Oh, wollen Sie Schokoglasur drauf?
Nein, nicht die Bullen sind das Problem, sondern Matt Sheehan. Nicht, dass Mickey nun zu Matt rennt und ihm erzählt, wer Eddie umgelegt hat. Matt könnte zwar beim Haftrichter ein gutes Wort einlegen, damit Mickey wegen der Geiselnahme nicht so hart rangenommen wird, aber daran hat er kein Interesse. Also glaubt Mickey nicht, dass er ihm Loyalität schuldig ist. Doch Billy Shields, der Barmann, bemacht sich fast vor Eifer, wenn es darum geht, sich bei Big Mac einzukratzen. Das heißt, die zwei Kids können sich schon mal selber an Fleischerhaken aufhängen, um Matt die Mühe zu ersparen. Außer sie schaffen es, Big Matt vorher zu erledigen. Und das schaffen sie nicht. Sie sind also schon so gut wie tot. Nur hat es wenig Sinn, im Viertel rumzuhängen und auf die Kugel zu warten.
Haut ab, sagt Mickey zu ihnen. Verschwindet aus der Stadt.
Callan steckt seine 22er wieder unter das Hemd und hilft O-Bob auf die Beine, der immer noch neben Eddies Leiche hockt.
Komm, sagt er. Moment noch.
O-Bob wühlt in Friels Taschen und fördert einen Batzen Geldscheine zutage. Rollt ihn auf die Seite und holt etwas aus seiner Gesäßtasche, ein schwarzes Notizbuch.
Okay, sagt O-Bob.
Zusammen verlassen sie die Bar. 10 Minuten später sind die Bullen da. Der Mann vom Morddezernat macht einen großen Schritt über die Blutpfütze, die sich als roter See um Friels Kopf ausgebreitet hat, und wendet sich an Mickey. Er kennt Mickey, weil er gerade vom Raubdezernat ins Morddezernat aufgestiegen ist. Zieht die Schultern hoch und fragt Mickey, was war hier los?
Der ist beim Duschen ausgerutscht, sagt Mickey.